Hallo liebe Studis. Herzlich willkommen, das ist eine neue Podcast-Folge und zwar zur Vorlesung Gruppentheorie 3 und dort speziell zu Satz 5.5. In Satz 5.5 war ein Fehler, den Satz habe ich also neu geschrieben. Da finden Sie dann entsprechend aktualisierte Unterlagen im StudIP und dann mache ich natürlich auch eine neue Podcast-Folge und ich versuche mal irgendwie für Sie herauszuarbeiten, an welcher Stelle der Fehler passiert ist. Und genau, bevor ich das vergesse, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, denn ein paar von Ihnen stellen mir richtig gute Fragen zu den Übungsaufgaben oder auch zum Inhalt der Vorlesung. Manchmal sind das so kleine Details, wo Sie dann einfach mehr wissen wollen oder Sie weisen mich auf Dinge hin, die unklar sind oder Sie finden Fehler. Speziell möchte ich jetzt gerade Paula danken, die in Satz 5.5 gesehen hat, wo da Dinge nicht zusammenpassen, die gesehen hat, dass man über diese Fälle gar nicht alle einfachen Gruppen findet, die ich am Ende angegeben habe. Und so sind wir dann darauf gekommen, uns das nochmal anzuschauen. Wir haben dann den Fehler gefunden, beziehungsweise die Stelle, an der die Argumentation nicht klar war. Und dann wurde nämlich deutlich beim Überarbeiten, wo wir oder wo ich beim Hinschreiben einen Fall vergessen hatte. Der steht jetzt mit da. Satz 5.5 hat also jetzt nicht nur einen neuen Beweis, sondern auch die Aussage des Satzes hat sich verändert. Vielen, vielen Dank. Danke für die Fragen und für die Kommentare. Die neue Version jetzt, die gucken wir uns an. Und hier ist erstmal der Satz. Wir haben Voraussetzung fix 3 und die Mächtigkeit von Omega sei ungerade. Dann behaupte ich, das ist die neue Behauptung, dass einer der folgenden Fälle gilt. Erste Möglichkeit, die Ordnung von G ist ungerade und durch 3 teilbar. Zweite Möglichkeit, G selbst oder ein Normalteiler von G vom Index 2 hat eine stark eingebettete Untergruppe. Möglichkeit 3, G hat ein normales 2-Komplement und ist insbesondere auflösbar. Und Möglichkeit 4, die 2 Sydow-Untergruppen von G sind die Eder- oder Semideder-Gruppen. Zusatz, falls G einfach und nicht abelt ist, dann ist G isomorph zu einer der folgenden Gruppen, immer noch unter der Voraussetzung fix 3 und Omega hat ungerade Mächtigkeit. Dann sind nur folgende Gruppen möglich, A7, M11, PSL2Q, Suzuki-Q, PSU3Q oder PSL3Q, jeweils mit geeigneten Primzahlpotenzen Q. In den Beweis. Am Anfang ändert sich nicht viel. Wir fangen an mit einem Punkt Alpha, benutzen dann Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und sehen, dass G-Alpha ungeraden Index in G hat. Dementsprechend enthält G-Alpha dann eine 2-Sydow-Untergruppe von ganz G. Das heißt, dass jede 2-Sydow-Untergruppe von G mindestens einen Punkt fixiert. Möglichkeit 1, es könnte sein, dass G ungerade Ordnung hat. Und dann benutzen wir Lemma 5.1. In Lemma 5.1 gibt es ja die Möglichkeiten, dass Zentralisatoren von Elementen oder auch Normalisatoren von Untergruppen in G-Alpha Index 1, 2 oder 3 im Normalisator bzw. Zentralisator in der ganzen Gruppe haben. Aber wenn die Gruppenordnung ungerade ist, dann kann Index 2 niemals vorkommen. Das heißt, die einzigen möglichen Indizes sind dann 1 und 3. Wir haben jetzt also so eine Art Spezialisierung von Lemma 5.1. Und jetzt gucken wir, was passiert, wenn der Index 3 niemals auftritt. Na, wenn Index 3 niemals auftritt, dann heißt das, dass der Normalisator von allen Untergruppen, die nicht 1 sind, von G-Alpha, wieder in G-Alpha liegt. Und das ist genau die Eigenschaft aus Lemma 2.1. Das heißt, G ist dann eine Frobenius-Gruppe, die Punktstabilisatoren sind die Frobenius-Komplemente. Aber da wir Fixität 3 haben, muss es ja Elemente mit 3 Fixpunkten geben. Das heißt also, dass die Punktstabilisatoren immer sofort 3 Punkte fixieren. Man kann also Omega zerlegen in lauter solche Tripel. Immer 3 Punkte gehören zusammen und haben den gleichen Punktstabilisator. Und gleichzeitig ist aber ja G transitiv. Das heißt, auch innerhalb dieser Tripel müssen alle Punkte irgendwie aufeinander abgebildet werden. Und das bedeutet, dass die Ordnung von G durch 3 teilbar sein muss. Naja, und die andere Möglichkeit ist, dass der Index 3 sowieso irgendwann mal vorkommt. Und dann ist die Gruppenordnung natürlich auch durch 3 teilbar, denn Ordnungen oder Indizes von Untergruppen teilen ja die Ordnung der ganzen Gruppe. So, und das war alles Möglichkeit 1. G hat ungerade Ordnung und die Ordnung ist durch 3 teilbar. Ab jetzt soll die ganze Gruppe G gerade Ordnung haben. Und dann haben wir schon gesehen, dass eine volle 2-Sydow-Untergruppe in einem Punktstabilisator liegt. Und der erste Fall, den wir uns angucken, ist der, dass die 2-Sydow-Untergruppen zyklisch sind. Dann wissen wir mit, zum Beispiel mit dem Satz von Burnside, dass G ein normales 2-Komplement hat, siehe Gruppentheorie 2. Und ein normales 2-Komplement haben wir hier abgedeckt in Fall 3. Die Gruppe ist dann auflösbar, weil ein normales 2-Komplement ja nichts anderes ist hier als ein Normalteiler von G von ungerader Ordnung. Dieser Normalteiler ist dann auflösbar, weil er ungerade Ordnung hat. Das steht im Satz von Fay-Thompson. Die Faktorgruppe ist eine 2-Gruppe und ist deswegen nilpotent, insbesondere auflösbar, und dann ist die ganze Gruppe auflösbar. Ja, ab jetzt soll also G nicht mehr zyklische 2-Sylow-Untergruppen haben, denn diesen Fall haben wir jetzt schon abgehandelt. Und das heißt, dass die 2-Sylow-Untergruppen nicht nur Ordnung 2 haben können. Die haben also jetzt mindestens Ordnung 4, die Ordnung von G ist durch 4 teilbar. Und jetzt gucken wir uns einfach an, wie die 2-Sylow-Untergruppen von G auf Omega wirken. Wir wissen jetzt, dass die alle einen Fixpunkt haben. Da Omega ungerade Mächtigkeit hat, ist dann die Mächtigkeit von Omega minus 1 eine gerade Zahl. Und das heißt also, dass es jetzt zwei Möglichkeiten gibt. Die 2-Sylow-Untergruppen können jetzt neben dem einen Fixpunkt, den die sowieso jeweils haben, noch entweder zwei weitere Punkte fixieren oder halt gar keinen weiteren Punkt. Einfach wegen der Kongruenz modulo 2 von den Zahlen. Und die beiden Fälle gucken wir uns an. Der erste Fall, der ist genauso, wie ich ihn schon in der vorherigen Podcast-Folge erklärt habe. Da hat sich nichts verändert. Wenn S insgesamt drei Punkte fixiert, dann zeigt man für eine solche Menge von drei Punkten, also für diese Menge von den drei Fixpunkten, da zeigt man einfach, dass der Stabilisator stark eingebettet ist. Man nimmt erstmal den Stabilisator, also den gemeinsamen Stabilisator aller Punkte, und dann nimmt man den Stabilisator, den Normalisator davon. Das ist dann quasi der Stabilisator der Menge dieser drei Fixpunkte, und das habe ich da alles so hingeschrieben. Da erkläre ich jetzt nicht groß weiter, wie man drauf kommt, dass dann G eine stark eingebettete Untergruppe hat. Ist alles nur Fixpunkte zählen. Stark eingebettete Untergruppe haben wir abgedeckt in Fall 2. Okay, jetzt geht's weiter mit der anderen Möglichkeit. Wir haben bisher den Fall betrachtet, dass eine 2-Sylow-Untergruppe S von G insgesamt drei Punkte fixiert. Und ab jetzt fixiert unsere 2-Sylow-Untergruppe S nur noch genau einen Punkt. Der heißt immer noch Alpha. Und jetzt gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, was passieren kann. Und bei diesen Möglichkeiten mit der Bahnstruktur, da ist mir ein Fehler passiert, den ich gleich nochmal versuche für Sie festzunageln. Wir fangen mal an mit dem Fall, dass S diese eine Bahn der Länge 1 hat, die aus Alpha besteht, und alle anderen Bahnen sind regulär. Deren Länge ist also die Mächtigkeit von S. Wenn das so ist, dann hat ja jedes Element von S nur genau diesen einen Fixpunkt Alpha, wenn außer dem trivialen Element. Denn wenn ein Element von S außer 1 noch einen weiteren Fixpunkt irgendwo hätte, dann müsste der ja in einer dieser anderen Bahnen liegen und dann wäre das keine reguläre Bahn mehr. Heißt also jetzt, jedes Element von S hat genau einen Fixpunkt außer 1. Per Konjugation, und jetzt benutze ich auch wieder den Satz von Sylow, hat dann jedes 2-Element von G, was nicht 1 ist, genau einen Fixpunkt. Das ist dann möglicherweise nicht Alpha, sondern irgendein anderer. Aber wegen der transitiven Wirkung von G auf Omega kommen wir da mit einem Element von G hin. Und dann kann man zeigen, dass der Normalisator einer 2-Sylow-Untergruppe stark eingebettet ist in G. Im Prinzip überlegt man sich das einfach, wie kann man das machen? Immer wenn man eine Untergruppe von S hat, dann hat die, wenn sie nicht 1 ist, halt genau diesen einen Fixpunkt, den jedes 2-Element aus dieser festen 2-Sylow-Untergruppe hat. Und so kann man sehen, dass der Normalisator stark eingebettet ist. Geht ähnlich wie im ersten Fall, den wir gerade besprochen haben. Ab jetzt sind wir also in dem Fall, dass S genau einen Fixpunkt hat, nämlich Alpha. Und zusätzlich hat S noch mindestens eine Bahn, die zumindest nicht regulär ist. Wir wissen jetzt noch nicht, wie groß die ist, aber sie ist nicht regulär. Sie ist auch nicht einelementig, denn S hat nur genau einen Fixpunkt. Ja, wie lang ist jetzt so eine nicht reguläre Bahn? Die Bahn hat mindestens Länge 2. Länge 1 ist ja nur für Alpha erlaubt. Und die Länge der Bahn ist, wenn sie nicht regulär ist, höchstens Mächtigkeit von S halbe. Denn es muss ja ein Teil davon der Ordnung von S sein, diese Bahnlänge. Und so kommt jetzt die nächste Fallunterscheidung zustande. Ich habe die Fälle so nacheinander abgearbeitet, dass ich finde, dass es möglichst wenig Wiederholungen gibt und ich wollte sicher sein, dass ich keinen Fall vergesse. Der Fehler, den ich vorher gemacht habe, war, dass ich an einer Stelle argumentiert habe, dass das Zentrum von S-Ordnung 2 hat und das gleichzeitig auch ein Punktstabilisator Ordnung 2 hat. Das ist ein Fall, der vorkommt. Wir sehen ihn gleich. Aber es gibt eben auch noch andere Fälle und mindestens einen solchen Fall habe ich vergessen. Und deswegen bin ich auch nicht auf die Situation gekommen, die wir gleich sehen werden, die da an einer Stelle auftaucht. So, Fall 2a. Es gibt eine S-Bahn der Länge 2. Wir haben gesehen, das ist eine der Möglichkeiten für eine nicht reguläre Bahn. Dann nehmen wir uns so eine Bahn her. Wir nehmen also einen Punkt Beta aus Omega, das ist dann natürlich nicht Alpha. Dieses Beta soll eine Bahn haben unter S, die genau 2 Punkte besitzt. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex liefert uns dann, dass der Stabilisator von Beta in S Index 2 in S hat. Da diese Bahn nur Länge 2 hat, kann jetzt S-Beta ja nichts anderes tun, als diese beiden Punkte zu fixieren. S-Beta hat also jetzt insgesamt schon 3 Fixpunkte, nämlich Alpha und die beiden Leute in dieser kurzen Bahn der Länge 2. Was wissen wir noch? Naja, wir wissen, dass die Elemente, die in S liegen und nicht in S-Beta, die beiden Punkte in dieser kleinen Bahn vertauschen müssen. Insgesamt bewirken diese Elemente, die auf der kurzen Bahn die beiden Punkte vertauschen, jetzt eine ungerade Permutation auf Omega. Diese Art von Argumentation haben wir schon häufiger gesehen. S ist nicht zyklisch, deswegen kann man das so machen. Man guckt sich also an, was die Elemente aus S auf dem Rest machen, quasi auf Omega, wenn man die Punkte Alpha, Beta und diesen anderen Punkt rausnimmt. Das wird eine gerade Permutation und dann macht man sich klar, jetzt kommt quasi noch eine Transposition dazu auf der Bahn Beta hoch S. Dadurch wird es eine ungerade Permutation. Dann haben wir eine Übungsaufgabe, die sagt, dass G dann einen Normalteiler N vom Index 2 hat. Und dieser Normalteiler besteht genau aus allen geraden Permutationen, die Elemente aus G auf Omega bewirken. Insbesondere liegt S-Beta da drin und ist sogar eine 2-Sylow-Untergruppe von diesem Normalteiler. S-Beta hatte aber jetzt ja genau 3 Fixpunkte auf Omega. Und das heißt, dass wir jetzt quasi die Untergruppe N und die 2-Sylow-Untergruppe S-Beta so anschauen können, wie wir das vorher mit S und G im ersten Fall gemacht haben. Denn jetzt haben wir ja auch wieder eine 2-Sylow-Untergruppe mit genau 3 Fixpunkten. Dann kann man genauso argumentieren, kriegt eine stark eingebettete Untergruppe, aber diesmal halt in diesem Normalteiler N. Der hat Index 2 in G und das ist eine Situation, die in Fall 2 mit aufgeführt ist. Da steht ja, G selber oder ein Normalteiler vom Index 2 hat eine stark eingebettete Untergruppe. Soweit. Das war der Fall, dass es eine Bahn der Länge 2 gibt. Den haben wir jetzt abgearbeitet. Als nächstes betrachten wir den Fall, dass es eben gerade keine Bahn der Länge 2 gibt. Das heißt, alle Bahnen von S, die wir sehen, haben entweder Länge 1, das ist die Bahn, die aus Alpha besteht. Das passiert genau einmal in diesem Fall. Alle anderen Bahnen müssen mindestens Länge 4 haben. Und wir wissen jetzt nicht, wie viele davon regulär sind und wie viele nicht regulär sind. Aber wir sind in dem Fall, dass wir mindestens eine nicht reguläre Bahn haben. Das heißt, wir können jetzt so weiter argumentieren, aber eben noch mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass wir dass diese Bahnen alle Länge mindestens 4 haben. Soweit, so gut. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, damit ich sie hier nicht zu lange voll quatsche. Dann, überlegen wir erstmal so ein bisschen, was wir da jetzt allgemein haben. Was ist denn los auf so einer Bahn der Länge mindestens 4, wenn die nicht regulär ist? Na, dann gibt es Elemente in S außer 1, die da irgendwas fixieren. Die Bahnlänge ist eine 2-Potenz, das heißt, wenn ein Element von S aus H1 da etwas fixiert, dann fixiert es sofort 2 Punkte. Dazu kommt noch der Fixpunkt Alpha, den wir immer haben, das heißt, dann sind wir schon bei 3 und mehr kann nicht fixiert werden. Anders gesagt, jedes Element aus S hat auf so einer nicht trivialen Bahn der Länge mindestens 4 kein oder genau 2 Fixpunkte. Gleichzeitig ist die Wirkung treu, denn man kann ja keine 4 Punkte fixieren, wenn man nicht die Identität ist, wegen der Voraussetzung Fix 3. Und die Wirkung ist transitiv, denn es ist eine Bahn. Das heißt, wir haben hier eine Fixität 2 Wirkung. Nochmal, wenn wir uns so eine nicht reguläre Bahn hernehmen, der Länge mindestens 4, dann wirkt S auf dieser Bahn mit Fixität 2. Jetzt können wir also das ganze Zeug benutzen, was wir für Fixität 2 uns schon überlegt haben. Zum Beispiel kann man dann sagen, dass das Zentrum von S Ordnung 2 hat. S ist insbesondere nicht abelsch, die Ordnung von S ist mindestens 8 und wenn man jetzt noch unter diesen nicht trivialen und nicht regulären Bahnen eine hernimmt, die so lang wie möglich ist, dann kann man weiterarbeiten. Beta soll jetzt wieder so ein Element sein, dessen Bahn wir da betrachten. Die Bahn soll so lang wie möglich sein. Und wir erinnern uns nochmal, die Bahnlänge ist mindestens 4. So, wie lang kann denn so eine nicht reguläre Bahn allerlängstens sein? Na, die größte Möglichkeit ist Mächtigkeit von S halbe. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Punktstabilisator, der dazugehört, nur Ordnung 2, wegen Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Und dann machen wir uns klar, dass der Punktstabilisator nicht das Zentrum sein kann, denn Lemma 5.1 liefert sonst, dass die ganze Gruppe S insgesamt zu klein ist. Das heißt, der Zentralisator von S Beta in S ist jetzt eine elementarische Gruppe der Ordnung 4. Das ist nämlich einfach S Beta selber der Ordnung 2, Kreuz Zentrum von S auch der Ordnung 2. Das ist elementarisch der Ordnung 4 und dann nehmen wir dieses Resultat aus dem Kurzweil-Stellmacher, was wir schon häufiger benutzt haben, was uns sagt, dass S dann eine Dieder- oder Semidiedergruppe ist und das ist die Eigenschaft 4 im Satz. Das ist die neue Eigenschaft, die ich vorher vergessen hatte. Und zwar genau, weil ich auf diesen Fall, der da steht, so nicht gekommen bin. Da habe ich versucht, was anderes zu machen und dann fiel aber dieser Dieder- und Semidiedergruppenfall in meiner expliziten Beschreibung weg und das war falsch. Okay, jetzt haben wir den Fall abgearbeitet, dass es so eine lange, also fast so lange wie möglich, so eine lange Bahn gibt. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann sind jetzt alle nicht regulären, nicht trivialen Bahnen von Länge mindestens 4 und höchstens Ordnung von S Viertel. Ja, jetzt haben wir so eine Bahn, Beta hoch S, und wir zählen mal die Punkte in dieser Bahn. Und wir machen das folgendermaßen. S-Beta fixiert da 2 Punkte, dann ist der dritte Fixpunkt noch das Alpha. Das heißt, wir haben da 2 Fixpunkte und die anderen Bahnen müssen dann regulär sein, denn wenn S-Beta jetzt da irgendwo noch irgendwas fixieren würde, dann hätten wir Elemente, die insgesamt mehr als 3 Fixpunkte haben und die nicht trivial sind und das ist nicht erlaubt. Das heißt also, dass wir jetzt Beta hoch S zerlegen können in die beiden Fixpunkte von S-Beta und dann noch weitere Bahnen, deren Länge genau die Mächtigkeit von S-Beta ist. Wir wissen nicht, wie viele das sind. Wir nennen die Anzahl A. Wir nennen die Mächtigkeit von S-Beta 2 hoch B. Und dann können wir hinschreiben, wie viele Punkte die Bahn Beta hoch S hat. Zunächst mal sind es mindestens 4 Punkte, denn das ist der Fall, in dem wir die ganze Zeit sind. Die nicht-trivialen, nicht-regulären Bahnen haben alle Länge mindestens 4. Weiterhin können wir das dann schreiben als 2 Fixpunkte plus A mal die Mächtigkeit der regulären Bahnen, das ist 2 hoch B. Jetzt klammern wir 2 aus, das ist ein Trick, den wir schon kennen, und bekommen dann 2 mal eine Zahl, die ziemlich ungerade aussieht. Die wird nur dann gerade, wenn B 1 ist. Aber B ist mindestens 2, weil ja ansonsten S Beta nicht mindestens Mächtigkeit 4 haben kann, aber muss es haben. Und das ist ein Widerspruch. Dieser Widerspruch kommt von der Annahme, dass wir so eine komische Bahnstruktur haben, wie da im Fall 2b kleinrömisch 2. Diese seltsame Bahnstruktur können wir nicht haben bei Fixität 3 und das heißt, dass wir immer in einem der vorherigen Fälle landen und das sind die Fälle 1, 2, 3, 4, die im Satz aufgelistet sind. Jetzt gucken wir uns noch kurz das Statement an über einfache nicht-abelsche Gruppen, was da am Ende steht. Okay, wenn g einfach ist und nicht abelsch, dann ist g nicht auflösbar. Das heißt, dass der 2-Komplementfall nicht eintreten kann und G hat dann auch nicht ungerade Ordnung. Das heißt, dass die Fälle 1 und 3 raus sind. In Fall 2, da haben wir nicht die Möglichkeit mit einem Normalteiler vom Index 2 in einer stark eingebetteten Untergruppe, sondern G selber hat halt eine stark eingebettete Untergruppe. Und da haben wir dann einen Satz von Bender, der uns sagt, wie die Gruppe aussieht. Bei Dieder-2-Sylow-Untergruppen haben wir den Satz von Gornstein-Walter und bei Semi-Dieder-2-Sylow-Untergruppen haben wir den Satz von Alperin-Brauer-Gornstein und da haben wir dann jeweils Listen von Gruppen, die da rauskommen und insgesamt sind das die Gruppen, die da stehen. Das war's. Wow, lange Podcast-Folge. Danke, dass Sie bis zum Ende gehört haben. Danke fürs Durchhalten und wie immer können Sie natürlich gerne noch Fragen stellen oder mich auf irgendwas hinweisen auf Lücken oder Tippfehler, die Sie noch im Skript finden oder so. Inhaltlich hoffe ich, dass ich jetzt wirklich an alles gedacht habe und ich hoffe, dass ich es vor allem detailliert genug erklärt habe, damit Sie auch nachvollziehen können, wo vorher mein Denkfehler war. Und ich hoffe, dass Sie auch irgendwie nachvollziehen können, warum ich die Fallunterscheidung so gewählt habe, wie ich das getan habe. Okay, das reicht. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.